Hier bist du mit 12 schon psychisch krank. Du hast verloren, wenn du hier keine Reflexe hast.
Frankfurt, Main, wir sehen Rot 069, ihr seid tot.
Boom! Hallo Rafa. Ja.
Servus.
Grüß dich.
Grüß dich zurück.
Du hast dich schick gemacht. Wir sind ins Finale eingezogen.
Ah, musst du mal ein bisschen was hermachen hier vor der Kamera.
Letzte Folge Staffel 1, meine lieben Friends. Schön, dass ihr immer noch dabei seid auf deiner Reise, beziehungsweise auf ein Drittel der Reise, weil es werden noch ein paar Staffeln kommen, das können wir euch jetzt schon sagen. Also nicht traurig sein, das ist nicht die letzte Folge, sondern es ist die letzte Folge der ersten Staffel. Ihr werdet uns schon abonniert haben, dies und das und Ananas gemacht haben. Lasst auch mal Likes da, schreibt positive Kommentare.
Es hilft dem Algo, wie die jungen Leute sagen.
Ganz genau.
Sich das Ganze hier so ein bisschen verbreitet. Rafa, es war bis jetzt eine wilde Fahrt. Und ich habe das Gefühl...
Und auch nur ein Drittel der wilden Fahrt.
Es ist auch noch nicht zu Ende, genau. Das heißt, wir sind eigentlich noch... im Auto drin. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, dass du so ein bisschen drogenhandelmäßig dein Leben finanziert hast, was du da so für Storys erlebt hast. Hast aber in einem Nebensatz letzte Folge erwähnt, dass es auch so gewisse Side-Businesses gab, die auch im Milieu spielen, würde ich mal sagen, zwischen Türstern, Drogen und sonstigen Dingen. Heute soll es ein bisschen um die sonstigen Dinge gehen und quasi zu dem Tag hinleitend, wo du dann verhaftet wurdest, was wir in Folge 1 schon gehört haben. Was waren die anderen Businesses?
Also einmal, ich weiß nicht mal, wie man das benennen mag, aber wenn es halt geknallt hat oder irgendwer ein Problem hatte, konnte man mich dann schon anrufen. Ich habe das irgendwie auf meine Art und Weise geregelt.
Wie war da so dein Tagessatz?
Ja, mein Tagessatz war einfach nur Action. Ich wollte es einfach nur machen. Und also wenig, ja, wenig geschäftstüchtig.
Ich wollte gerade sagen, hast du dafür, hast du gesagt, ey... Wenn es um Rafa Inkasso geht, kostet das so viel. Wenn's
es
um
war ja, nee, es war kein Inkasso. Es war einfach, wenn es irgendwo gescheppert hat. Also es muss nicht immer um Geld gegangen sein. Nein. Oder wenn es in den zwei Parteien um Geld ging, war okay. Ich wollte halt einfach, oder ja, ich wollte halt einfach nur da meine Fähigkeiten nutzen.
Das heißt, du hast dafür kein Geld gekriegt?
Doch, natürlich, aber das war keine Grundvoraussetzung. Also wie gesagt, überhaupt nicht ich hatte überhaupt gar keinen Geschäftssinn in dem Ding, sondern es hat auch wieder aufs Konto eigentlich eingezahlt, so dieses Ego, Identität, Lifestyle, so das war eher, das hat mich befriedigt, einfach diese Dinge so zu machen. Und wie es auch heute so schön sagt, mach die Dinge nicht wegen Geld, sondern wegen der Liebe und Überzeugung und dann wirst du auch erfolgreich. Und anscheinend hat es für mich ein bisschen funktioniert.
Das heißt, du hast eine Leidenschaft für Problemlösungen gehabt.
Ja.
Hast du mir da ein Beispiel für mich?
Nein.
Das ist so ein typisches Ding, so ich konnte dich anrufen, hier, ich habe gerade Stress mit dem und dem.
Ich kann es nur mal anreißen. Nee, ich will da nicht drüber reden, auf keinen Fall. Weil das geht schon, da sind dann auch immer wieder mehr Leute mit involviert gewesen. Und ich als Frankfurter, der...
Du hast keine Namen, mir geht es nicht um Namen, mir geht es eher um so einen groben Ablauf, was das betrifft. Das heißt, es gibt ein Problem irgendwo.
Du rufst mich an, hast du Zeit?
Ich hab hier
das und das ist passiert.
Das ist passiert und wir brauchen mal jemanden, der Kraft hat.
Nö, dann sagst du, kannst du mir helfen oder keine Ahnung, wie man sowas macht. Aber kannst du helfen, dann bin ich gekommen. Manchmal hatte ich auch noch einen Kollegen dabei, der in derselben... der es auch so gemacht hat oder dazu bereit war, das zu machen. Es war jetzt kein, das war ja nicht mein Geschäftsfeld. Man kann gerne sagen, Side-Business. Und ja, hier und da habe ich mal ein paar Taler daran verdient. Aber ja, kommst du vorbei irgendwie, kannst du mir helfen? Ich habe das und das und das. Und dann bin ich gekommen und dann haben wir halt geschaut.
Du hast eben erwähnt, das hat auch zu deiner Imagebildung beigetragen. Ich habe so das Gefühl, alles, was wir hier so besprochen haben, Gewalt, Musik, Drogen, Party, Lifestyle.
Am Ende?
Alles hat sich dann zu so einem Gesamtbild Rafa zusammengesetzt.
Identität. Identitätssuche.
Wie würdest du deine Identität zu der Zeit beschreiben? Warst du quasi ein Gangster? Oder warst du gefürchtet in Frankfurt und das fandst du auch cool?
Es gibt einen sehr, sehr bekannten Menschen, ich kann auch mal den, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen soll, aus Frankfurt, der auch auf Social Media sehr aktiv ist. Und doch, das ist eigentlich witzig. Ich kann den Namen sagen, super cool. Geht um Max. Ich habe den Max kennengelernt. Ich habe den Max 2008, glaube ich, kennengelernt. Mhm. Und wir waren super cool, du kennst ihn, geiler Typ. Ja, also mega. Shoutout. Und wir haben uns in der Sportuni kennengelernt. Mhm. Da hat er noch damals studiert. Mhm. Und ich habe in der Sportuni, habe ich mich reingeschmuggelt, um einfach zu trainieren in Bockenheim. Mhm. und haben uns auch so angefreundet. Wir haben damals Jiu-Jitsu gemacht auch und schon so diese, also Kampfsport haben wir dann gemeinsam gemacht, hier und da. Und dann habe ich ihm eine, glaube ich, Waschmaschine verkauft. Der brauchte eine Waschmaschine für irgendeine Wohnung in Offenbach.
Das ist ja jetzt nochmal ein ganz neues Business. Ja, Rafa Kleinanzeigen.
Nein, also, und er hat mir dann irgendwann mal gesagt so, ey, als ich erzählt habe, dass ich mit dir was mache, und irgendwer muss das gesagt haben, so zu ihm so, ey, pass auf bei dem. Ich weiß nicht, du müsstest, wenn du ihn mal siehst, kannst du ihn mal fragen. Ich will jetzt keine Halbwahrheiten hier raushauen. Aber ja, es war anscheinend schon so, dass ich den ein oder anderen Ruf vorweg hatte. Ob ich jetzt gefürchtet war, weiß ich nicht. Aber die Leute hatten schon, oder man hat schon eine Ahnung gehabt, zu was ich fähig bin oder zu was ich bereit bin, sagen wir es mal so.
Also ich muss sagen, ich meine, ich kenne dich ja auch ein bisschen und kenne auch viel aus deinem Umfeld. Am Ende glaube ich, dass man das auch mit Respekt umschreiben kann. Also dass man schon Respekt hatte, zu wissen, okay.
Genau. Ich wurde nicht gefürchtet, aber respektiert.
Respektiert und er strahlt schon was aus, weil ich erinnere mich an einen Geburtstag von mir. Da warst du dann auch mit dem Kumpel, den wir gemeinsam haben, da und dann haben wir so ein bisschen gefeiert und so. Man merkte schon, also du hast dir quasi durch diese ganzen Sachen, die du gemacht hast, schon so eine gewisse Aura.
Das kannst selber, nur du sagen und all das Umfeld kann das. Ich weiß es nicht.
Ja. Und das heißt, wenn Max Koga sowas sagt, so ey, bei dir muss man aufpassen, ist das für dich eher ein positiver Satz?
Nein, er hat das nicht gesagt. Sekunde eins waren wir super cool. Aber ihm wurde das von irgendwem gesagt, so ey, pass auf bei dem.
Ja?
Also und ich habe ihm einen Kühlschrank verkauft. Das war ein Kühlschrank, keine Waschmaschine.
Ist das ein Satz, der dir gefallen hat? Oder ist das ein Satz, weil wenn jetzt man nachdenkt, kann man ja sagen, boah, das ist eigentlich nichts, was man über sich hören will. So, pass auf bei dem. Oder war das quasi für dein Image gut, dass du dachtest, ja, cool.
Am Ende, natürlich ist es fürs Image gut, aber whatever. Also das hat mich vielleicht bestätigt, auch in einem kleinen Teil so immer wieder. Aha. Ja, aber wie gesagt, ich darf ich böse Worte sagen? Ja,
selbstverständlich.
Ich hole mir darauf jetzt keinen runter oder so.
Das ist jetzt schlimmere Sachen. Also,
ich habe Kinder, ja. Muss mal aufpassen. Die hören das auch.
Sagst du, holst sie keinen drauf runter, gleichzeitig war es dir aber auch wichtig, ne?
Ja.
Weil das du quasi auf der Suche nach so der Identität warst und hast gesagt, okay, das mache ich und dann bringt dich deine Extremität ja auch dazu, das richtig zu machen.
Ja, und im Endeffekt wollte ich schon immer das, was eigentlich alle wollen.
Das ist?
Anerkennung und Liebe. Weißt du, was ich meine?
Ja,
ist eigentlich alles, was ich immer wollte. Zuzüglich dessen hatte ich halt noch diesen Zusatz, mich irgendwie zusammenzubauen als einen ganzen Menschen in Form meiner Identität, weil ich ja nie irgendwie eine Quelle hatte, aus der ich meine Sache ziehen konnte, so Sprache, Essen, Kultur oder sonst was oder Musik oder sonst was. Ich hatte das alles nicht. Bis heute habe ich das nicht. Beziehungsweise doch, heute habe ich, aber da kommen wir auch nochmal drauf zu. Aber das ist so, das sind so meine Antriebe gewesen. So dieses Anerkennung finden, meine Identität weiter zusammen, beziehungsweise ausbauen und ja, geliebt zu werden am Ende so.
Ist es das, was du damals schon wusstest oder im Nachhinein erst dir klar
geworden? Ach, ich will doch heute noch geliebt werden. Ich will doch heute noch.
Aber naja, aber war das dir damals schon
bewusst? Nein.
Also, das sind so Dinge, ich meine, das kennt man ja von sich selber auch, wenn ich drüber nachdenke. Wenn man so an ich vor 20 Jahren denkt.
Man baut viel Scheiße,
um gesehen zu werden. Man merkt aber gar nicht, dass man gewisse Dinge macht, um gesehen zu werden, weil man denkt, die sind normal.
Exakt.
Das habe ich in gewissen anderen Ausführungen auch.
Genau.
Und dann ist man hier unterwegs, dann geht man da, dann verdrängt man auch gewisse Dinge, ist dann so und so, macht dann auch gewissen Bullshit und merkt erst im Nachhinein, okay, das könnte die Quelle gewesen sein, beziehungsweise ist, glaube ich, die Suche nach der Quelle auch ständig da. Ne? Du hast es nämlich vorhin gesagt, die ist auch heute noch da.
Ja.
Und das fühle ich auch. Aber zurück zu den Side-Businesses. Wir haben jetzt gehört, man konnte dich anrufen.
Ja.
Wir haben jetzt diese pure Handelsgeschichte von den Drogen schon.
Also eine Sache kann ich sagen, es gab einen Tag, an dem ich in der Küche gestanden habe bei der Patentante meiner Tochter. Sintis, geile Familie, ja. Mhm. Habe ich in der Küche gestanden und sie, also die Patentante, hat Pfannkuchen zubereitet. Mhm. Und meine Tochter war zu dem Zeitpunkt noch schon geboren, 2009. Das war genau in dem Zeitraum, wo auch Michael Jackson gestorben ist. Deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Und dann wurde ich tatsächlich mal angerufen, bin zu dieser Location gegangen und hatte auch was stecken. Und wie der Verlauf war, will ich hier nicht ausführen. Nur, ich bin dann am Ende auch noch mal in der Mikro gelandet, im ersten Polizeirevier für 2 Stunden. Dann haben sie mich rausgelassen. Ich bin zurück zu meinen Leuten und habe erstmal einen Pfannkuchen gegessen. Ich war 3 Stunden weg, wie als wäre nichts gewesen. Und die so, wo warst du denn? Ich so, dann habe ich es erzählt und die haben mich alle angeguckt. Und auch eine heavy Familie, ja. Und selbst die haben mich angeguckt. Alter, hast du einen Dachschaden? Also ich war, selbst die waren über meine Coolheit und mein normales Verhalten davor, währenddessen und danach super erschrocken auch irgendwie schon. Dass es für mich so normal ist.
Das heißt, du kannst ganz normal irgendwo jemandem einen Pfannkuchen machen, zuschauen, dann erledigst du ein Geschäft, kommst wieder und sagst, ach, sind die Pfannkuchen.
Aber nicht nur ein Geschäft, sondern die, das ist dann mehr gewesen.
Ja, sind die Pfannkuchen schon fertig und dann sitzt du da.
Und habe ich da gegessen und habe Kinderfilme mit meinem Kind und den Kindern von den.
Nachdem du kurz 2 Stunden bei der Polizei warst.
Ja.
Das ist schon krass auch, ne?
Ja. Ich habe halt diesen Switch. Licht an, Licht aus.
Ja, vor allen Dingen hast du auch so einen Modus, dass du scheinbar gar nicht in so eine Emotionalität gerätst, wo du denkst, ach scheiße, ich war eben bei der Polizei.
Nein. Das ist abgehakt, To-Do-Liste für den Tag erledigt und dann haben wir Feierabend.
Was hast du noch so für Businesses gemacht?
Ich bin natürlich im Rotlicht gelandet. Natürlich, also das ist auch nicht weit von entfernt.
In den Bordellen hier am Bahnhofsviertel?
So FKK-Clubs und so Geschichten.
Okay, auch als Türsteher.
Nee, sondern ich habe mich damals mit ein paar Leuten auch so gut verstanden, die in dem Business waren, war viel auch unterwegs. Und auch da will ich sagen, wie bei den Drogen, ich war gar kein Zuhälter. Okay. Aber ich hatte halt sehr, sehr, sehr viel mit Prostituierten zu tun. Mhm. Weißt du so, ich war jetzt nicht, Nummer eins, ich meine, du musst wissen, wie haben wir auch schon besprochen, ich komme aus einer guten Familie. Mhm. Meine Mutter ist Frauenrechtlerin. Also, ey.
Da landen wir wieder. Ich mache eine extreme Checkliste. Wir haben jetzt schon wieder hier ein bisschen mit die Extreme, so quasi zwischen Prostituierten und Frauenrechtlern. Ist natürlich auch wieder sehr, sehr bipolar, ne?
100%. Und da habe ich auch schon eine gewisse Erziehung genossen. Und egal, was man über mich sagt, natürlich habe ich 5 Herzen schon gebrochen. Ja, natürlich haben schon 10 Damen einen Prass auf mich. Also wer hat nicht mal irgendeinen Scheiß gebaut irgendwie, weißt du, mal fremdgegangen. Ich bin einmal fremdgegangen im Leben, ob man mir das glaubt oder nicht. Einmal. Aber ja, und in dem Geschäft fand ich es halt geil, weil es...
Was war da deine Tätigkeit?
Meine Tätigkeit, was? Also, ich kann dir sagen, wie mein Geschäft gelaufen ist.
Ja.
Also erstmal war meine Tätigkeit ich sein und mit Frauen flirten. Also ich hatte einfach Bock auf diese Mädels, weil das so einfach ist. Weil nicht einfach irgendwie Sex zu haben, aber einfach mit diesen Mädels so Kontakt zu haben. Die ticken dann halt auch so wie du, weißt du? Das ist halt einfach, wie man so schön sagt, wirklich diese Parallelwelt, die niemand versteht. Das heißt immer nur Prostitution. Aber wenn man sich und wenn man sich aber mit dieser Welt auseinandersetzt, ja, natürlich gibt es dann 80% Scheiße. Die einen müssen es machen, weil sie halt einfach arm sind. Die anderen müssen es machen, weil sie gezwungen werden. Und dann gibt es halt noch einen Teil, die das einfach machen, weil sie es machen oder vielleicht sogar Spaß dran haben. Was auch immer, keine Ahnung. Aber ich habe da auch schon den einen oder anderen richtig schweren Typen kennengelernt. Also die haben da gar keinen Spaß gemacht, wirklich. Und die würde ich als echte Schwergewichte bezeichnen. So in dem Milieu würde ich mich selbst sagen, einfach so als coolen Typen. So. Ich habe immer Entertainment gehabt, habe immer geshakert mit den Girls. Und ja, und dann hatte ich natürlich auch mal so 1, 2, 3 Girls, die mit mir zusammen waren. Aber für mich waren die Mädels eigentlich, es waren für mich keine Prostituierten, sondern es waren meine Mitarbeiter. Denn ich war eigentlich nur interessiert an meinem Drogenhandel. Und ich habe die Damen dazu dann gebracht, du brauchst ja nicht viel Überzeugungskraft, zu sagen, ey, nimm jetzt mal so und so viel mit, egal, das, was du da im Puff erwirtschaftest, behalt's doch, brauch davon nichts. Verkauf für mich an deine Kolleginnen und an die Klienten. Dann hatte ich da so 2, 3 Mitarbeiterinnen, die dann halt für mich meinen Scheiß verkauft haben. Das war eher mein Geschäftsmodell, als mich da als Loverboy hinzustellen, weißt du, ich meine?
In welchen Bereichen hast du dich wohler gefühlt? Im Vordertaunus, im Büro oder im FKK-Club?
Im FKK-Club.
Weißt, kannst du herausfinden, warum?
Ich liebe Frauen, Mann.
Ja?
Ja.
Aber die hattest du ja im Vordertaunus auch.
Jetzt bin ich wieder auf dem Bürofachkräftetrip. Ich mag kultivierte, wunderbare, schlaue, intelligente, schöne Damen. Jetzt bin ich wieder auf dem Trip. Damals war ich genau da, habe ich genau das angezogen, was ich war.
Das heißt, du hast dich auch in dem Milieu sicherer gefühlt, weil du wusstest, natürlich, wie die Regeln funktionieren. Natürlich. Du hast einen gewissen Ruf gehabt.
Natürlich.
Die Dinge haben funktioniert, und die du vorgenommen hast.
Und ich habe mehr gelacht, als ich böse war. Es war einfach nur, ich kann wirklich sagen, ob man das mir jetzt glaubt oder ob das sich vielleicht auch ein bisschen paradox anhört, aber es war eine geile Zeit, wenn ich ehrlich bin. Es hat aber auch nichts mit Zwang oder so. Also nochmal, dieses Zuhälter-Ding, da kann ich mich echt von distanzieren. Ich kenne viele, die das gemacht haben. Aber das war nie ich so richtig. Ich konnte auch nie so, da zum Beispiel, konnte ich nicht auf Knopfdruck einfach böse sein.
Okay.
Oder, weißt du, das ist mir nie, ich will nicht sagen, es ist mir nie gelungen, weil ich es nicht mal versucht habe. Weißt du, ich meine?
Ja, ja.
Also das ist meine Realität, wie ich das Milieu für mich erlebt habe.
Ja? Ja, das heißt, im Endeffekt, ja.
Ohne das schön zu reden, nee, oder? Passiert das Scheiße, aber ich.
Am Ende, ich meine, Leute kennen mich jetzt auch ein bisschen. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie Sachen hier überdramatisch zu verurteilen, wenn die so sind, wie sie sind. Das ist schrecklich an gewissen Stellen. Das hast du ja selber gesagt, natürlich, dass da Leute gezwungen werden, das zu tun. Hier spricht
ein alleinerziehender Vater einer Tochter.
Guck mal.
Aber da kommen wir noch hin.
Nee, in Folge 8 haben wir uns jetzt tatsächlich so eingegroovt, dass du mir schon voraus sagen kannst, was ich quasi als nächstes ansprechen wollte, weil du hast gerade gesagt, all den Dingen, die wir hier die ganze Zeit besprechen, bis zur letzten Folge jetzt hier, der ersten Staffel, hast du ja auch immer eine Familie gehabt. Du warst ja Familienvater.
Auch, ja.
Von Kindern. Und das ist ja nochmal eine Extreme. Wir haben es ja vorhin in diesem Beispiel gehört, zwischen Polizei und Pfannkuchen quasi, dich bewegt. Wie kannst du mich mal ein bisschen in das Leben mitnehmen? Also wir haben jetzt quasi rausgearbeitet, womit du dein Geld verdient hast, was dein Image war, wie du dich gegeben hast, was dir wichtig war, dass du auch einen gewissen Ruf erarbeitet hast und an gewissen Stellen auch die richtigen Netzwerke und Kontakte. Gleichzeitig hast du auch Kinder gehabt, die du mal wickeln musstest, wo du Dinge beibringen musst.
Ich kann mit einer Hand wickeln. Das muss ich an dieser Stelle erwähnen.
Siehst du, das heißt, du scheinst auch da gewisse Fähigkeiten zu haben. Nimm mich mal ein bisschen mit, wie sich das angefühlt hat. Ja, vielleicht so ein Beispieltag oder irgendwie Situationen, weil die sind ja, das ist ja eine gewisse Ruhe dann auch.
Ja.
Also nicht immer, klar, aber das ist ja jetzt.
Eine andere, was anderes.
Das ist schon was anderes. Nimm mich mal ein bisschen mit. Also wie kann ich mir das vorstellen? War das dann so, du konntest dann immer umschalten?
Wie du dir vorstellen kannst, bin ich jemand, der den Sack zumacht, direkt. Ja, also wenn ich irgendwas vorhabe, dann wird executed. Und wenn ich, nicht Exekution, sondern executed heißt, ich habe eine Freundin, damals die Mutter meiner Tochter, und dann habe ich gesagt, ey.
Das war diese Bonnie und Clyde Beschreibung, die du.
Sie ist schwanger geworden, ja, also natürlich war es nicht geplant, aber auch da will ich wieder sagen, ich habe die Verantwortung übernommen. Natürlich in so einem geisteskranken Lifestyle, da ist eine Abtreibung wenig mit Sünde behaftet, so, weißt du, jetzt denke ich darüber ganz anders. Aber habe ich dann wirklich, wenn es in Anführungsstrichen ernst wurde, meine Rolle übernommen und vor allem Verantwortung übernommen für zwei weitere Kinder.
Die hat deine Partnerin mitgebracht.
Genau.
Das heißt, wir reden über drei Kinder.
Wir reden über drei Kinder in der Dreizimmerwohnung.
Das heißt, im Endeffekt hast du eine Partnerin und drei Kinder noch.
Genau.
Zu dem ganzen Kram, den du sonst noch so hattest.
Ja, genau.
Und wie war das?
Und das kann ich aber auch jetzt.
Ist das irgendwie vermischt oder waren das einfach zwei Parallelwelten? Also quasi.
Das waren keine Parallelwelten. Nein. Nochmal. Wir waren genau in derselben Energie. Also wir waren, meine Ex, also die Mutter von meiner Tochter, die war auch am Start. Also die war auch geisteskrank. Also das weiß sie auch, und wir sind cool, und wir sind friedlich, wir kommen gut miteinander klar, jetzt nach so langer Zeit. Es ist alles cool, nur sie war auch richtig am Start. Also so, das, ja.
Aber das heißt, im Endeffekt.
Ich musste nichts verstecken.
Aber
sie hat es ja auch unterstützt. So.
Ja, das heißt, auf deine Partnerin bezogen, vielleicht keine Parallelwelten, aber ich hoffe doch auf die Kinder. Also, weißt du, haben die Kinder das mitbekommen auch alles?
Also
wurden die Kinder damit reingezogen?
Die Kinder wurden zwangsläufig damit reingezogen, weil in der Nacht der Verhaftung auch die Kinder da waren. Und jetzt im Nachhinein mit einem gewissen, nicht Alter, aber mit einem gewissen Entwicklung, die ich auch durchlebt habe, ganz bewusst, kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall aus pädagogischer Sicht der absolute Albtraum einer jeden Lehrstunde gewesen bin. Weißt du, ich meine, also morgen gibt's nicht, nur heute.
egal was passiert, du bist dabei. Ich bin stark genug, um meine Familie zu schützen. Zu mir kommt niemand, mich wird niemand so anmachen. Aber auf der anderen Seite habe ich die Familie gefüttert, habe dafür gesorgt, dass alles läuft, haben uns darum gekümmert, dass die Kinder zur Schule kommen, damals noch in Kindergarten. Also ich habe wirklich auch die andere Welt des Erziehens erstmal ernst genommen. Nur mein Frame, mein Rahmen, in dem das alles stattgefunden hat, war halt maximal ungesund, gefährlich, sehr gefährlich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade auch in der Nacht, als die Tür aufgesprungen ist, ey, da hast du Kinder von keine Ahnung, 5 Jahren und 8 und noch ein Neugeborenes, da ist definitiv was kleben geblieben bei denen. Auf jeden Fall ist da irgendwas kaputt gegangen. Oder ist etwas wie ein Trauma entstanden, wo sie hoffentlich nicht, aber vielleicht auch heute noch irgendwie mit klarkommen müssen. Das ist halt deren Rucksack, weiß ich meinen. Also jetzt heute aus der Sicht gesehen, wo ich jetzt selbst auch alleinerziehend bin und diese Aufgabe wirklich zu 100% erfüllen will und hoffe auch tue, ist das ein absolutes No-Go, absoluter Albtraum. Wenn du ein Gangster bist, dann sorg dafür, dass du innerhalb von 3 Sekunden alles liegen lassen kannst, was du liebst, um dich zu verpissen. Weißt du? Und dann gehört keine anständige, solide Beziehung dazu und schon gar keine Kinder. Wenn du diesen Scheiß abziehen willst, bleib alleine. Dann heulen auch nicht so viele Leute um dich, wenn es dich dann nicht mehr geht. Weißt du? Also alles falsch gemacht. In dem Thema Kinder, Gangsterleben und diesen ganzen Scheiß habe ich alles falsch gemacht. Außer natürlich Magen gefüllt. Also Essen auf den Tisch gestellt.
Ich mich die ganze Zeit auch frage, ob deine Eltern davon nichts mitbekommen haben. Weil wir das sind ja schon extreme Situationen. Du hast gesagt, es hat Einfluss auf deine Kinder gehabt. Du hast gesagt, die Beziehung war auch sehr wild und beide sehr wild. Und deine Eltern wussten ja auch von dir an gewissen Stellen, hier, es kann mal sein, dass der mir mal einen Bagger ins Gesicht haut. Das heißt, die wussten ja schon, da ist eine Spannung da. Wussten die, was du machst überhaupt?
Also es ist ein kleiner Zusatz, wie ich immer so schön nennen mag, eine Side-Story. Irgendwann spricht mich meine Mom an, so hier. Weil ich meine, ich habe ja in dem Stadtteil gewohnt, in dem ich groß geworden bin. Mich hatte auch ja jeder gekannt. Und vor allem meine Mutter hat auch in Anführungsstrichen jeder gekannt.
Ja,
die hat ja nochmal 30 Jahre vor mir richtig in diesem Stadtteil gelebt. So, und dann hat die mich mal angesprochen und gesagt, hey, du wurdest von wem auch immer gesehen mit so einer Limousine. Also ein teures Auto. Und dann gesagt, ja, es war ein Freund, ich sollte das nur fahren und parken.
Was hat deine Mutter gedacht, was du machst eigentlich?
Ich glaube zumindest, ich müsste sie mal fragen, ob es denn tatsächlich so ist, aber ich glaube, es war so wie diese Ehefrau, die jahrelang betrogen wird und es einfach nicht sehen will.
Das heißt, am Ende glaubst du, dass...
Weil meine Mutter ist nicht dumm. Die ist pädagogisch, also die ist wirklich, und das sagt auch mein Vater, meine Mutter hat kommuniziert manchmal auch, hat Befürchtungen kommuniziert generell, so was Entwicklungen angeht, bei Menschen, bei Beziehungen, also nicht jetzt nicht nur bei mir. Und die hat einfach fucking nochmal immer recht. Und deswegen will ich ihr unterstellen, dass sie, glaube ich, irgendwie mit 3 Augen zugedrückt und ganz viel Liebe im Herzen gedacht hat, okay, der erzählt mir keinen Scheiß, aber irgendwie es schon wusste. Eine Ahnung hatte.
Ja, aber das heißt, es war nie wirklich ausgesprochen ein Thema?
Nein, nie. Also einmal, es war aber dann auch wieder Zeitsprung, da war ich 17, 16, wo ich dann schon diese kleinen Haschisch-Sachen da gemacht habe. Da hat die mal bei mir was gefunden und das war auch der Tag, wo ich dann rausgeflogen bin und da war ich erstmal auf der Straße ein paar Monate. Da hat sie mich dann auch erwischt, einmal, wie ich halt da ein bisschen mit Haschisch da gedealt habe.
Das heißt, sie hat dich rausgeschmissen?
Ja. Ich wurde auch schon rausgeschmissen. Also jeder anständige Idiot wird auch mal rausgeschmissen aus dem Elternhaus, ja. Ich war bei Leuten, bei Freunden habe ich dann gepennt und so. Also es ging schon. Ja.
Wie lange war das?
Ja, einen Monat oder so.
Okay, aber das war jetzt kein längerer Zeitraum.
Ich habe dann halt. Also es war jetzt auch nicht so spektakulär.
Aber das Verhältnis war trotzdem gut.
Das Verhältnis ist so oberflächlich gewesen.
Okay. Ist jetzt irgendwann oberflächlich geworden oder war das immer oberflächlich?
Also ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein Thema, was mich begleitet in meinem ganzen Leben auf Grundlage und ohne jetzt mit dem Finger auf etwas zeigen zu wollen. Aber ich kann mir das nur so vorstellen, dieses Adoptionsthema und so, dass ich einfach Zuneigung und Liebe nicht so richtig, wie sagt man,
annehmen.
Ich hab's bekommen.
Aber konnte es nicht annehmen.
Ich konnte es auch annehmen, nur das ist nie geblieben. Also es war für mich eher so auch wieder...
Kurzfristiger Effekt.
Ja, aber es war für mich auch wieder so, okay, das gehört zum Protokoll. Aber ich rede aus einer Emotion raus, nicht aus einer Logik gerade. Mhm. Ja, so umarmen, spielen, ein bisschen raufen und so mit dem Vater dann. Mhm. Und weißt du, so das gehörte dann halt irgendwie auf, also emotional gesprochen, zum Protokoll, wie man mit einem Kind umgeht.
Ja, das so heißt, dieses, hast du deinen Eltern quasi unterstellt?
Nee, ich habe gar nichts unterstellt.
Weil du hast es für dich so empfunden, dass sie das machen, weil sie es machen.
Und nein, auch das nicht. Das würde ich ihnen niemals unterstellen, weil meine Mutter liebt mich über alles, mein Vater auch. Es hat sich vielleicht jetzt im Nachhinein mit viel Abstand dazu, mhm, hat sich das aber anscheinend für mich so angefühlt.
Okay.
Aber das ist nicht logisch zu erklären, das ist nur auf emotionaler Dings.
Weißt
du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
So dieses, was wir auch hatten, so nicht, ich muss dankbar sein, dass ich in eine gute Familie gekommen bin, aber genau. Dieses Ding, weißt du?
Ja. Das hatten wir in einer der ersten Folgen, wo deine Schwester gesagt hat, ey, eigentlich musst du nicht dankbar sein.
Eigentlich sollte es normal sein.
Genau. Eigentlich hast du auch das Recht, irgendwie sauer über die Situation zu sein.
Genau.
Ja, ist interessant. Das heißt, am Ende haben wir hier eine Familie mit drei Kindern. Wir haben dich, wir haben all diese Dinge, die da passieren. Dann gab es diese eine
Szene. Die ich angestellt habe. Passieren tut mir gar nichts. Ich habe sie angestellt.
Genau, die hast du angestellt. Dann gab es diese eine Szene, wo du den Zivilbeamten schon wahrgenommen hast, wo ich mich gewundert habe, warum bockt dich das nicht, Bruder? Und du gesagt hast, nee, das ist der Game-Modus, in dem ich halt war. Mhm. Und der bringt uns ja jetzt wieder zur Folge 1, zu dem Tag, wo du verhaftet wurdest. Und ich glaube, um die Schleife so ein bisschen in die Staffel zu machen, nimm uns noch trotzdem nochmal mit in die Atmosphäre von diesem Tag. Wie ist dieser Tag nochmal gestartet?
Also wie jeder normale und andere Tag auch, du nimmst es ja nicht so bewusst wahr. Ich meine,
das heißt, du hast auch gar nichts geahnt.
Nein, also du stehst ja heute auf, dann putzt du dir die Zähne, isst was, trinkst einen Kaffee oder sonst auch was. Mhm. Also das ist relativ unsexy, jetzt zu erklären, wie es mir an dem Tag ging oder was ich so gemacht habe, denn ich habe gemacht, was ich mache. Ich bin aufgestanden, meine Ex hat ein Riesenfrühstück vorbereitet, haben gegessen, habe ich mit den Kids so ein bisschen was gemacht oder mal YouTube geguckt oder sonst wie. Bin dann in die Sportuni gegangen, wo ich auch Max dann irgendwann kennengelernt habe, habe da mit einem Bekannten von mir, so ein Jugo aus meinem Stadtteil, hab dann trainiert, das war so damals mein Trainingspartner, bin zurück, hatte dann, das ist jetzt, das war 2010, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau an dem Tag gemacht habe.
Es war ein ganz normaler Tag.
Aber es war ein ganz normaler Tag und ich habe einfach so mein Ding gemacht. Und bis heute ist ja der Sport immer mein Mittelpunkt gewesen. Mhm. Das war meine Quelle, auch mit der Energie durchs Leben zu laufen. Und
ja, also muss man dazu sagen, Sport haben wir bewusst ein bisschen ausgeklammert,
weil
der zu einem späteren Zeitpunkt in deiner Entwicklung wahrscheinlich die tragendste Rolle spielt.
Ja, exakt.
War schon immer dabei und rettet dich an gewissen Stellen wahrscheinlich sogar auch noch.
Ja, nee, es rettet mich nicht, aber es gibt mir die Möglichkeit, die Energie, auch diese manuelle Energie, also dieses Körperliche, in einen Kanal zu lenken. Weißt du, wir hatten ja auch vorher schon, dass meine Energie einfach...
Ja, genau, wir haben diese Extreme, wir haben diese Anspannung, wir haben all diese Dinge, diese innere Druck, den du in dir hast. Wie gesagt, zum Sport kommen wir in einer der weiteren Staffeln. Wir sind jetzt am Tag der Waffe, ganz normaler Tag, trainiert, dann gehst du abends irgendwann ins Bett.
Nee. Und dann habe ich in dem Laufe des Tages, und ich meine, es war so 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, hatte ich dann den Besuch von dem einen, ich sag immer Klienten, jetzt habe ich Klienten, damals waren es Kunden, hatte ich den Besuch von ihm. Und ist auch alles gut gelaufen. Und dann haben wir unser Abendritual, wenn man das so nennen mag, gemacht. Zähne putzen, Abendessen oder was auch immer. Duschen und dann langsam hinlegen.
Das heißt, ihr wart aber auch zu fünft quasi. Drei
Kinder,
ihr beide wart in der Wohnung.
Genau, ganz normal entspannt.
Ganz normal Abend.
Und dann sind wir schlafen gegangen. Ich habe die Kleine immer auf meinen Bauch gelegt. Mhm. Ja, super. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und wer ein Kind hat oder mal einen Säugling hatte, weiß, dieser Schlaf ist gar nicht so fest, weil du, sobald sich etwas bewegt, bist du da. Mhm. Ja? Aber dennoch kann ich mich bis heute daran erinnern, dass ich seelenruhig geschlafen habe. Es war wirklich friedlich.
Das heißt, ich habe hier eine sehr friedliche Szene.
Ja,
du hast quasi das Kind auf dem Arm.
Ja, super.
Bei dir ist beruhigt dich, du mein beruhigst kind, dies, ach, die beruhigt top. Euch gegenseitig. Ja, hast du eine gewisse
damals
Ruhe drin?
Noch mein Mädel, die ich damals noch gern gemocht habe. Also immer so.
Ja, nein.
Du weißt, was ich meine.
Hast du eine gewisse ich meine, das ist ja im Endeffekt bei
mein Ruhepol den ganzen
Storys nehmen zum ersten Mal auch so ein Moment, wo man so eine friedliche Stille spürt.
Ja, ja.
Und jetzt gleichzeitig, und jetzt kommen wieder Extrem-Counter, nächster Haken, komplett in so eine Lautstärke rein, die Tür geht jetzt auf.
Ja, ich gucke in Laser und in Gewehrläufe. So. Das und dann war
ja,
ich da.
Das ist ja auch wieder komplett bipolar, dass du ja, quasi ja. Von jetzt auf gleich stehen. Wie viele Leute bei dir in der Wohnung?
Weiß ich nicht, aber es könnten schon 7, 8 Leute gewesen sein. Weiß ich nicht.
Weiß man, warum die bei dir rein sind? Was war der Auslöser für die? Weil die gesagt haben, okay, wir sind hier in einem Drogendeal auf der Spur oder einem Gewalttäter oder einem Entführer oder. Was war jetzt der Auslöser, dass die sagen Zugriff?
Der Deal an dem Abend. Der Trottel wurde, nee, dem sein Kumpel, der Idiot wurde erwischt. Und was hat der Depp gemacht? Direkt gequatscht.
Er hat gesagt, wo er das gekauft
natürlich,
hat.
Natürlich.
Okay, das heißt, es gab einen Kunde, der hat gesagt, wo er das gekauft hat.
Ja.
Und dann haben die gesagt,
und dann haben die den anderen, der bei mir war, dann natürlich auch hingehängt. Und dann hat der Depp gemeint.
Hast du den mal wiedergesehen?
Nee, der eine ist sogar aus dem Land gezogen, weggezogen, weil er Angst hatte.
Vor dir?
Ja. Der wohnt nicht mehr in Deutschland.
Was? Gut, das heißt, im Endeffekt, deswegen gab es jetzt diesen Zugriff.
Yeah.
Was passiert dann? Wie kann ich mir das vorstellen, um mal ein bisschen kleinteilig zu werden?
Ja, ja, klar.
Die nehmen dann das Baby weg von dir? Oder?
Nee, also es war so, dass ich, glaube ich, habe ich auch am Anfang erwähnt, dass ich gesagt habe, so, ey, ich leiste keinen Widerstand.
Genau.
Ich hatte keinen Bock auf einen Quervkolben im Schädel. Ich hatte einfach keinen Bock darauf.
Ja, nee, ich meine, du hast auch ein Kind bei dir? Du hast auch ein Kind bei dir?
Was soll ich mich jetzt mit den Jungs kuffen? Ja. Einen hätte ich mitgenommen, klar, aber dann wäre es dumm für mich ausgegangen.
Das war dir jetzt noch wichtig zu erwähnen.
Ja, ist immer wichtig, klar.
Nee,
mein Ego.
Nein, was soll ich sagen?
Aber ja, ich trainiere
das
heißt, nicht umsonst.
Wie ist es weitergegangen? Das Kind wurde dann ins Bett gelegt oder zu deiner Partnerin?
Nee, also die Mutter von der Kleinen, glaube ich, hat sie dann in den Arm genommen, war auch super geschockt, klar. Und ich habe halt gesagt, ich habe mich direkt auch auf den Bauch gelegt und den gemacht.
Mhm.
Und habe gesagt, hey, ich leiste keinen Widerstand, um einfach auch da...
Um den Druck aus...
Nee, aber auch um da nicht mehr Gefahr zu sein, tatsächlich für die Familie.
Mhm.
Weißt du, wenn es dann losgegangen wäre...
Ja, ja, klar.
Du weißt, wie es ist, wenn zum Beispiel ein Hund rumläuft, der wird dann erstmal abgeknallt. Bei so einem Kaliber wie mir damals. Und da habe ich dann auch relativ schnell geschaltet, hier nicht einen Helden zu markieren. Weil verloren hätte ich so oder so.
Ja.
Ja? Und dann habe ich... Dann haben sie natürlich angefangen, das Haus, die Wohnung zu durchsuchen. Das habe ich aber schon gar nicht mehr mitbekommen, weil ich dann im Streifenwagen gesessen habe und auf die Mikkel, also aufs erste Revier gefahren wurde.
Und dann, wie geht's dann weiter? Dann sitzt man irgendwo?
Ja, ja, genau. Also dann bin ich da angekommen und natürlich werden erstmal Fotos gemacht, okay. Wie man es so kennt. Und dann kommst du in einer dieser sterilen, ekelhaften Zellen. Also es ist ja ekelhaft. Und dann hörst du dann auch dieses ganze Fiepen von dieser Klimaanlage. Dieses ganz schlimm, das ist so steril.
Was hattest du an? Durftest du dich noch anziehen?
Ja, so Jogging-Sachen.
Ganz normal.
So, ja, ja, genau. So steril war das so und dann habe ich da gesessen. Ich glaube, ich habe dann am Ende da, das war ja morgens um zu einer sehr unchristlichen Uhrzeit, ja. Haben sie mich da rausgeholt und dann will ich meinen, dass ich so bis zum Vormittag, Mittag da gewesen bin.
Setzt man sich dann einfach hin?
Also ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, aber ja. Jeder, der mal länger eingesperrt wurde oder länger gesessen hat, so in so einer Zelle auch, also du wirst müde. Also ich hab mich hingelegt und hab gepennt. Vielleicht auch aus Stress. So.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, das viele schon erlebt haben, so, aber bei mir ist es öfter gewesen. Auch das Ding mit dem Hubschrauber. Als ich in die Zelle gekommen bin, habe ich mich erstmal hingelegt und habe geschlafen. Und dann ist es so, das Prozedere ging weiter, dass ich dann auch abgeholt wurde, ja, von der Stuttgarter Polizei.
Das war quasi das war quasi eine Geschichte, die in Baden-Württemberg gespielt hat.
Exakt.
Und die haben dann zusammengearbeitet und die haben gesagt, ja, vielen Dank, dass ihr den geschnappt habt. Ihr nehmt den jetzt mit nach Baden-Württemberg.
Und Baden-Württemberg und Bayern, die haben keinen Bock. Die machen gar keinen Spaß. Die haben keinen Bock.
Okay, das heißt, in Baden-Württemberg, wo haben die dich hingebracht?
Die haben mich erstmal nach Tübingen gebracht, wieder in so eine Scheißzelle, in irgendeinem abgehalfterten Revier. Für eine, nee, keine Nacht, aber für eine gewisse Zeit. Und dann bin ich von Tübingen, das war in Tübingen, meine ich, bin ich...
Bis dahin wird da viel mit dir gesprochen, aber hier, es geht darum und darum und so?
Nee, also die Ansage war auf dem Weg nach wie heißt das Bundesland?
Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg, ja. Haben mir die Beamten halt auch schon die Ansage gemacht. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. So, ey, bau keinen Scheiß, wir können auch kämpfen.
So. Warum eigentlich Baden-Württemberg und Stuttgart, Tübingen?
Weil ich da einen Kundenkreis hatte.
Das heißt, es ging um Geschäfte, die du in Baden-Württemberg gemacht
Bundeslandübergreifend.
Hast.
Bundeslandübergreifend. Und dann werden die Behörden richtig dumm. Die haben da gar keinen Bock drauf. Bundeslandübergreifende Sachen zu machen, egal was, ob du jetzt hier ein Baron bist oder ein paar Blompen vertickst, da hat niemand Bock drauf.
Okay, das heißt, im Endeffekt ist quasi diese Geschichte dann aufgeploppt in Baden-Württemberg. Die haben dich dann quasi geholt und haben dich in Tübingen kurz gehalten. Und dann?
Genau. Dann bin ich von Tübingen mit so einer Streife nach Stammheim transportiert worden.
Und da bist du dann irgendwann in eine Zelle?
Nee, warte mal, ich lüge gerade. In Tübingen bin ich dann erstmal nach diesen paar Stunden zum Haftrichter gekommen. Natürlich, klar. Der entscheidet dann, ob die dich wieder rauslassen oder ob du mit deinem Arsch drin verfaulst. Und er hat natürlich bei dem schönen Antlitz die Entscheidung getroffen, mich drin zu behalten. Ich hatte ja Familie, ja, also ich hätte ja auch wieder rausgehen können.
Ja, ich würde sagen, in dieser Szene beenden wir einfach mal jetzt ganz abrupt die Staffel. Ich kenne das selber, wenn ich Serien gucke und hasse es, wenn es gerade spannend wird, dass plötzlich dann Abspann kommt.
Und eine Sache ist sicher, es wird sehr spannend.
Jetzt muss ich euch das hier, jetzt muss ich das auch mal Leuten antun. Wir hören jetzt hier beim Haftrichter auf. Du bist jetzt einfach erstmal weg. Du bist aus diesem Leben, was wir jetzt hier in den letzten Folgen beschrieben haben, einfach rausgerissen.
Ja.
Von einer Stille über Aufregung in die nächste Stille. Du bist jetzt erstmal einfach weg. Und sitzt in Tübingen vom Haftrichter, es gehen Türen zu, du sitzt dann halt erstmal da und die Zeit im Gefängnis, meine lieben Freunde, der widmen wir eine ganze eigene Staffel. Das wird Staffel 2 sein, da werden wir dann mal sehen, wie es weiterging, nachdem der Haftrichter dir dann so ein bisschen erzählt hat, was dir alles vorgeworfen wird und wie die Situation ist. Weil ich stelle es mir für einen Charakter wie dich, den ich jetzt hier nochmal intensiver kennenlennen durfte. Vielen Dank übrigens dafür, dass du so offen warst.
Ich muss so machen, mein Herz ist verletzt.
Vielen, vielen Dank übrigens. Fand ich sehr, sehr beeindruckend an gewissen Stellen auch, wie offen du auch mit unangenehmen Dingen umgegangen bist. Aber ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, wie krass das gewesen sein muss, zu sagen, hey, jetzt geht hier eine Tür zu und du hast ja schon vorhin beschrieben, jetzt hört man plötzlich Klimaanlagen, summende Lampen, nachdem du vorher sehr viel Action hattest. Nachdem quasi, im übertragenen Sinne die Türen noch offen waren, weil quasi im Auto deine Tür offen war, als du durch die Nacht gebrettert bist. Jetzt kehrt die Stille ein. Mit der beschäftigen wir uns in Staffel 2, meine lieben Freunde. Vielen, vielen Dank übrigens, dass ihr alle hier bis hierhin mitgemacht habt und da seid und Kommentare schreibt und uns Liebe da lasst. Kommt am 14.11. gerne in die Kies, da werden wir all das hier auch nochmal aufarbeiten. Da werden wir euch denselben unangenehmen Cliffhanger mitbringen, vielleicht. Kann ich euch teasern? Vielleicht wird Rafa schon das ein oder andere Mal verraten auf der Bühne am 14.11. in der Case. Beeilt euch, weil das hier ist jetzt Folge 8. Kann auch sein, dass schon ausverkauft ist. Dann habt ihr Pech. Dann wart ihr nicht schnell genug und verdient auch diese Sneak Peeks nicht.
Genau.
Abonniert uns bei YouTube, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt und dies und das. Ich glaube, wir haben es soweit fertig. Rafa, ich habe das Gefühl, das ganze Leben momentan hat jetzt erstmal aktuell die Polizei die Überhand.
Ja, das ist halt auch die Konsequenz, der sich die selbst die Schlauesten mal stellen dürfen. Weil ich meine, auch ich bin durchs Leben gelaufen und habe gedacht, ich bin schlau als die Polizei. Ego und komm, schnell Kohle. Aber die Polizei arbeitet in Schicht. Die haben immer mehr Zeit. Und die haben alle Ruhe der Welt. Und die schlafen nie. Banditen müssen schlafen.
Banditen müssen schlafen.
Sie hörten Banditen müssen schlafen, eine Produktion der Lifeframe Podcast Studios. Produzent und Redakteur Oliver Rasch. Bild, Ton und Schnitt Nikolai Wilfling. Die erste Staffel, überall wo es Podcasts gibt.